Im Schnitt ist es so, dass sie ungefähr 3 bis 6 Monate aktuell warten, für manche Spezialsprechstunden tatsächlich aber bis zu einem Jahr.
Bis zu einem Jahr.
Ja, und das ist auch das, was Kollegen uns erzählen, dass sie teilweise die Wartelisten auch schließen, weil sie sagen, macht gar keinen Sinn aktuell, weil es nicht absehbar ist, wann ein Termin vergeben werden kann. Wir erleben schon auch eine Zunahme der Schwere der Erkrankungen. Also ich will da niemanden verurteilen, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Klar ist aber auch, das Ganze hatte Folgen.
Die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen. Bei den vielen Betroffenen, aber auch für uns als Gesellschaft. Lockdowns und Schulschließungen, Long-Covid und die Corona-Impfung. Was Menschen heute darüber erzählen, davon handelt dieser Podcast. Von und mit Nabil Atassi.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
Das will ich auch zur Maske und anderen Debatten sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Die Belange der jüngeren Generation sind nicht genügend gesehen worden.
Corona. Was ist geblieben? Ein Podcast des SWR.
Geschlossene Schulen und Kitas, abgesperrte Spielplätze, die Bilder aus der Zeit der Corona-Pandemie, die haben sich bei uns allen eingebrannt. Kinder und Jugendliche haben mit am meisten unter der Corona-Pandemie gelitten. Zu wenig soziale Kontakte, Lernlücken und Bewegungsmangel, das hat vielen zugesetzt. Die Spuren der Belastungen von Kindern und Jugendlichen aus dieser Zeit, die zeigen sich bis heute in einer Häufung von psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen. Die sind im ganzen Land sprunghaft angestiegen, das zeigen aktuelle Zahlen. In Tübingen am Uniklinikum, da gibt es eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz. Die war schon vor der Pandemie ziemlich ausgelastet, platzt aber seitdem wirklich aus allen Nähten. Die Anfragen, die kommen nicht nur aus dem Raum Tübingen, sondern auch von weiter her. Professor Tobias Renner, der leitet die Abteilung und mit ihm habe ich über die letzten Jahre dort gesprochen, welche Probleme hier Tag für Tag auflaufen und was wir über ein Jahr nach dem offiziellen Ende der Pandemie-Maßnahmen denn daraus lernen können und müssen. Inzwischen geht man ja davon aus, dass etliche der Maßnahmen in Schulen, in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, aber auch im Freizeitbereich, da muss ich immer wieder an das groteske Bild der abgesperrten Spielplätze denken, dass all diese Maßnahmen weit übers Ziel hinausgeschossen waren. Das besprechen wir alles, da ist einiges drin in dem Gespräch. Ich habe auch eine ganze Menge gelernt, aber hört selbst das Gespräch mit Professor Renner. Hallo und herzlich willkommen, Professor Tobias Renner.
Vielen Dank.
Schön, dass Sie da sind. Wir sind im vierten Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie und Sie sind Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Tübingen und da gibt es eine Ambulanz, in der sich Kinder und Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten vorstellen können. Man hat da ja von einer ziemlichen Nachfrage gehört in den letzten Jahren. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus?
Also die Nachfrage insbesondere auch für die ambulante Versorgung ist ungebrochen. Es ist tatsächlich so, dass lange Wartezeiten bestehen. Das betrifft jetzt nicht nur unsere Ambulanz, auch generell bei den Kollegen im niedergelassenen Bereich muss man sich auf sehr lange Wartezeiten einstellen. Also im Themenbereich haben wir leider keine echte Entspannung zu vermerken.
Und wie lange ist das schon so? Also dass Sie jetzt so viel Nachfrage haben, hat das mit der Pandemie schon angefangen? War das eigentlich vorher schon viel und ist dann noch mehr geworden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau wie Sie sagen, also vorher war es eine sehr hohe Nachfrage, also auch für Abklärungen, auch Behandlungen da. Auch hier gab es schon Wartezeiten. Das Ganze hat sich nochmal deutlich verschärft mit dem Beginn der Pandemie. Also hier musste man schon einen exponentiellen Anstieg der Nachfrage und auch damals noch auf der zum Beispiel Krisensituationen verzeichnen, sodass dann nach wie vor ein hoher Behandlungs- und Beratungsbedarf da ist, der durch die Pandemie jetzt nochmal verschärft wurde und auch bis jetzt anhält.
Wenn Sie sagen, lange Wartezeiten, also die Wartezeit auf einen Termin ist lang, wie lange wartet man denn, bis man sich bei Ihnen in der Ambulanz vorstellen kann? Mhm. Wenn ich da jetzt anrufe, morgen?
Es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. Es gibt ja Erkrankungen, die eine einfach ganz rasche Einordnung brauchen, weil sie einfach zum Beispiel eine lebensgefährliche Bedrohung beinhalten können. Andere wiederum, da ist es so, dass man dann auch tatsächlich auch noch ein bisschen warten kann, ohne dass da eine vitale Bedrohung kommt. Und im Schnitt ist es so, dass sie ungefähr 3 bis 6 Monate aktuell warten, für manche Spezialsprechstunden tatsächlich aber bis zu einem Jahr.
Bis zu einem Jahr.
Ja, und das ist auch das, was niedergelassene Kollegen uns erzählen, dass sie teilweise die Wartelisten auch schließen, weil sie sagen, macht gar keinen Sinn aktuell, weil es nicht absehbar ist, wann ein Termin vergeben werden kann. Die niedergelassenen Kollegen tun da auch, was sie können und wir in der Ambulanz ebenso. Aber nochmal, die Nachfrage ist einfach sehr hoch.
Kommen wir nochmal drauf zurück. Also 3 Jahre Pandemie und es wurde viel darüber gesprochen. Was ist da passiert? Also es wird viel von
psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen, nach Lockdowns, nach Schulschließungen und nach Homeschooling, nach der Isolationszeit, dass das deutlich in die Höhe geschnellt. Es ist ja oft die Rede davon, dass das Stresslevel bei den Kindern und Jugendlichen seit der Pandemie erhöht ist. Wie drückt sich das aus? Also wie kann ich mir das vorstellen, erhöhtes Stresslevel?
Also vielleicht auch hier nochmal, über die letzten 20 Jahre hat das Stresserleben der Kinder und Jugendlichen zugenommen, auch schon vor der Pandemie. Gibt es zum Beispiel eine Untersuchung vom Robert-Koch-Institut, die haben Daten aus dem Jahr 2018 angeguckt, wo 40% von Kindern und Jugendlichen, also bis 14, ab 14 Jahre, bei den Jugendlichen sogar bis 60% angeben, dass sie sich oft oder sehr oft gestresst fühlen. Also bereits vor der Pandemie. Und Stress, das wissen wir auch, das muss nicht unbedingt ein guter Stress sein, sondern das drückt eigentlich auch eine Belastung aus. Jetzt haben wir mit der Pandemie viele Facetten ja erlebt. Also es ist zum einen die Schule, wo sie sich Sorgen machen, ist der Anschluss da. Wir hören das ja auch aus den Bildungsuntersuchungen, dass da Einbrüche in den Leistungen verzeichnet werden. Auf der anderen Seite Isolation, also dann auch wieder Wiederaufnahme zu den Kontakten, zu den Gleichaltrigen, gelang nicht jedem gleich gut. Und auch mit die familiären Situationen sind anhaltend belastet. Auch da gibt es gute Untersuchungen, die so einen Querschnitt nochmal abbilden, wie geht es den Familien in Baden-Württemberg, aber in Deutschland. Und da muss man feststellen, dass das Belastungserleben, das Belastungsniveau der Familien auch insgesamt nach wie vor extrem hoch ist. Und dadurch auch in dieser Melange, in diesem Zusammenspiel von den verschiedenen Lebensbereichen, Jugendliche und auch eben Kinder feststellen, dass sie oft sehr nah am Limit sind.
Man muss sich ja vorstellen, diese Auswirkungen, die haben ja auch ganz konkrete Folgen dann auch für die Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel, dass man, wenn man jetzt im Homeschooling vielleicht nicht so gut mithalten konnte, dann nochmal eine Stufe zurück muss. All das hat wieder Auswirkungen auf die Psyche. In Ihrer Ambulanz in Tübingen, was spielt sich da ab Tag für Tag? Also wie haben Sie jetzt die Zeit seit dem Ausbruch der Pandemie, so die letzten 3-4 Jahre, wie haben Sie die erlebt?
Also eine sehr hohe Zahl von Anfragen, Patienten, die Versorgung auch brauchen. Wir erleben schon auch eine Zunahme der Schwere der Erkrankungen. Also die Ausprägung dann der Erkrankung bei der Erstvorstellung ist oft viel höher, sodass dann auch viel mehr Behandlungsbedarf da ist. Und wir erleben auch, dass oft nicht nur eine Erkrankung da ist, sondern mehrere Erkrankungen gleichzeitig vorliegen, was dann auch erstens die Kinder total beeinträchtigt, zum anderen aber auch die Behandlungsmöglichkeiten noch mal enger macht. Also da braucht man viel intensivere Behandlungen, um dann auch insgesamt eine Verbesserung zu erzielen. Also das bildet sich ab, also mehr Patienten und mehr Kinder, Jugendliche, die brauchen und auch mit schweren Erkrankungen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Was sehen Sie da jeden Tag? Können Sie mal vielleicht ein kleines Beispiel nennen?
Also zum Beispiel Kinder, die Sie vorstellen, bereits Kinder mit depressiven Episoden, wo einfach dann die Teilnahme am Alltag nicht mehr möglich ist. Die Depression ist ja fürs Erwachsenenalter, glaube ich, ganz... Ja, da hat man mittlerweile ja ein Bild davon, was das sein könnte. Bei Kindern bildet sich es manchmal ein bisschen anders ab, deswegen muss man sich da auch gut auskennen. Aber trotzdem führt es dazu, dass zum Beispiel der Schulbesuch nicht immer gelingen kann, der Rückzug von den Freunden stattfindet, so aus dem Leben sich sozusagen immer wieder zurückziehen, auch innerhalb der Familie Rückzug stattfinden und die Kinder sind dann oft sehr, sehr belastet und brauchen aktive Unterstützung, da wieder reinzukommen. Das gibt es auch im Bereich von Essstörungen, die Anorexia nervosa, also die Magersucht, ist auch eine Erkrankung, die enorm zugenommen hat über die Pandemie, zeigen auch die Krankenkassendaten. Und da erleben wir auch, dass die Mädchen, insbesondere Mädchen betrifft es ja, dann mit wirklich sehr schweren Ausprägungen der Erkrankung sich erst vorstellen und dann auch wirklich sehr intensive Behandlung brauchen.
In welchen Altersklassen tritt denn das also am meisten auf? Welche Kinder sind da am meisten betroffen? Oder fragen wir mal andersrum, in welchen Altersklassen haben sich die Auswirkungen der Pandemie am stärksten gezeigt?
Da haben wir eine Untersuchung gemacht, unsere Daten in Tübingen dazu. Nach unseren Daten, wir haben 3 Jahre ausgewertet, trifft es tatsächlich sehr stark die Jugendlichen, aber auch so einen Übergang bei den Kindern zum Jugendalter.
Und, also Jugendliche, das sind Jugendliche, 10- bis 14-Jährige so ungefähr?
Vielen Dank für die Nachfrage. Jugendliche sehen wir so ab dem Alter von 14 Jahren.
Ah ja,
okay. Ja, so eine Einteilung bis 14 in ihrem Kindesalter, ab 14 Jugendliche. Und da sehen wir insbesondere bei der Gruppe der 16-, 17-Jährigen diese Auswertung, dass die ja offensichtlich noch mehr Probleme auch in der Gesamtbelastung zeigen. Worauf wir uns aber, glaube ich, einstellen müssen, ist, dass diese schnellen Belastungen, also schnelle Abbildung der Belastung durch die Pandemie, die wir bis jetzt in unmittelbarer Krankheitsentwicklung sehen, dass das nicht alles ist, was die Pandemie macht. Mhm. Wir müssen uns darauf einstellen, dass jetzt Kinder, die im Alter von 6, 7 Jahren die Erfahrung in der Pandemie gemacht haben, dass das so eine Einzahlung Lebenszeitbelastungskonto ist und dass das jetzt nicht mit der Öffnung des Spielplatzes automatisch wieder auf Null gesetzt ist. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass eben diese Belastungen jetzt erstmal auch da sind und vielleicht später, wenn ganz normale Entwicklungsaufgaben kommen, wie es in der Jugend jeder von uns durchlaufen durfte, dass das dann für diese Kinder vielleicht manchmal zu viel wird und dass die dann häufiger in Erkrankungen kommen, als wir das früher gesehen haben.
Gibt es irgendwas in der Vergangenheit, was man vergleichen könnte an Ereignis mit dem, was jetzt in der Pandemie passiert ist? Weil ja oft gesagt wird, ja, jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Also ich meine, wir haben es auch schwer gehabt oder so. Kann man das objektiv bemessen, diesen Grad der Belastung?
Also eine objektive Bemessung würde sagen, dass wir Zahlen zur Verfügung hätten. Da kenne ich keine. Mhm. Also klar ist eine Kriegserfahrung, also wie sie jetzt die Generation, die ein Kindheit in den 40ern hatte, erlebt hat. Ich glaube, dass man da ganz massive Effekte erwarten kann. Aber so eine Gegenüberstellung jetzt von Statistiken, da kenne ich keine Zahlen zu.
Aber es ist ja ein massiver Einschnitt. Also wenn man jetzt so mal in Alltagsgespräche reinhört, dann gibt es häufig, früher gab es häufig vor dem Krieg, nach dem Krieg, ich will das jetzt gar nicht miteinander vergleichen, aber heute gibt es häufig die Aussage vor der Pandemie, nach der Pandemie. Mhm. Wie kann man eigentlich diesen Zusammenhang herstellen? Also warum haben diese Umstände, die es in der Pandemie gab, zu mehr psychischen Auffälligkeiten geführt? Mhm. Also Ursache und Wirkung, wo liegen die beieinander? Mhm.
Also ich habe vorhin ja gesagt, dass die Zunahme der psychischen Belastung und Erkrankungen bereits vor der Pandemie durch Zahlen sehr gut abbildbar sind. Also nur ein Beispiel, die Daten der DAK haben fürs Jahr 19 ergeben, dass ca. 25% der versicherten Kinder und Jugendlichen eine Diagnose hatten im psychischen Bereich, also bereits vor der Pandemie. Mhm. Erschreckende Zahl. Ja. Und es ist so, dass die Pandemie ja in verschiedenen Lebensbereichen, Entwicklungsbereiche für die Kinder eingegriffen hat. Die Kinder entwickeln sich in verschiedenen psychosozialen Bereichen, dort gehört die Kernfamilie dazu, gehört insbesondere auch die Schule dazu und eben auch der außerschulische Bereich. Jeder dieser Bereiche war durch die Pandemie direkt beeinträchtigt. Im Familiensystem haben sich die Eltern sehr oft Sorgen gemacht, also sie erinnern sich ja, dass Betriebe geschlossen wurden, man wusste nicht, wie es weitergeht, Einkunftssituationen haben sich verändert. Dann auch die Sorge um Angehörige, wenn die krank werden, können die das überleben? Wir haben ja alle die Bilder aus Italien noch, aus der Anfangszeit der Pandemie im Kopf, wo wirklich viele Menschen in sehr kurzer Zeit verstorben sind. Also die Sorge um Angehörige, was passiert, wenn da jemand infiziert ist? Was passiert mit mir, wenn ich mit der Erkrankung? Also Ängste, die sehr nahe krankheitsbezogen waren, aber das ganze Familiensystem bezogen haben. Der zweite wichtige psychosoziale Ort ist ja die Schule. Und darüber haben wir schon gesprochen, die war geschlossen. Also das Erleben der Peer Group, aber auch so diesen stetigen Alltag konnten die Kinder nicht mehr wahrnehmen, das destabilisiert. Und auch die Peer Group außerhalb der Schule konnten sie nicht mehr aufsuchen, weil ja Sportvereine nicht sich treffen, so Kindergärten, Kinderspielplätze waren geschlossen. Das sind umfassende Bereiche, die alle Lebensbereiche der Kinder beeinträchtigen und dadurch auch diese Belastung erklären kann.
Das hat für Kinder auch ein ganz anderes Gewicht. Also wenn man jetzt mal das so anschaut, Kinder können nicht in die Schule gehen und ihre Freunde dort nicht sehen, hat für die Kinder ein viel höheres Gewicht als jetzt für Erwachsene, die mal nicht zur Arbeit gehen können über einen längeren Zeitraum und ihre Kollegen nicht sehen. Mhm. Die sind vielleicht sogar froh im Zweifel.
Das mag sein. Es gibt übrigens auch Kinder, die zunächst mal auch ganz happy waren, dass sie nicht in die Schule mussten. Ja. Aber das ist eine von den Lektionen, die wir in der Pandemie gelernt haben, wie wichtig dieser Sozialraum auch ist, dieser Bewegungsort, zum Beispiel Schule, wo Kinder sein können und dürfen.
Hat man das vorher unterschätzt?
Ich glaube, das hat man unterschätzt. Ja. Also die Wichtigkeit des Lebensortes Schule war immer wieder diskutiert, aber da gab es auch so eine Einschätzung, ja, das ist doch eigentlich der Lernort. Ja. Der Lebensbereich soll es ja gar nicht so erfüllen. Die Pandemie hat uns das sehr, sehr knallhart gezeigt, dass es eben auch ein Lebensort ist.
Mhm. Sie haben gerade den DAK-Krankenreport angesprochen aus dem Jahr 2023. Mhm. Da ging es zum Beispiel unter anderem auch darum, dass insbesondere Mädchen von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Also Beispiel Essstörungen. Mhm. Da sind es 51% mehr gewesen im Vergleich vor und nach der Pandemie. Also das ist ein Mädchen von 100. Mhm. Warum sind die Essstörungen bei Mädchen so ausgeprägt? Bei Jungs ist es ja mehr ADHS.
Ja,
kommen wir später.
Ja, kommen wir später. Bei den Mädchen. Genau. Also wenn wir im Bereich der Magersucht bleiben, bei der Essstörung, also Essstörungen gibt es ja verschiedene, aber eben die Magersucht, die hier angesprochen wird, auch von der DRK, das war schon schon eigentlich immer sehr mädchenlastig. 1 zu 10 war eigentlich schon immer so die Erkrankungsquote. Das hat sich nochmal verstärkt durch die Pandemie und viele der Mädchen, wenn man sie dann befragt, was glaubst du, was hat dazu beigetragen, dass die Erkrankung jetzt da entstanden ist? Dann berichten die schon vom Wegfall erstens der Struktur, der Alltagsstruktur, die ihnen sehr gut getan hat. Auch die Peer Group, Leistungssorgen haben ja auch viele, viele Mädchen, die zur Essstörung neigen, sind eben sehr leistungsbereit und orientiert. Und so dieser Marker in der Schule, also was, wie stehe ich da, der ist dann plötzlich weg gewesen, das Halt verloren.
Auch und die Bestätigung, die von aus der Schule vielleicht dann kommt.
Genau, Bestätigung ist weg. Und ein ganz wichtiger Faktor, den wir jetzt vermehrt anfangen zu verstehen, sind tatsächlich Inhalte, die aus den sozialen Medien zu den auch Mädchen gekommen sind. Also da muss man auch, es gibt ja da jetzt mittlerweile auch Anklagen gegen Social Media Portale, weil, das kann man jetzt klar sagen, Meta lange schon interne Daten hatte, dass Inhalte aus Instagram das Körperbild von Mädchen ganz negativ beeinflussen können. Okay. Und das haben wir bei vielen Mädchen, die wir klinisch versorgt haben, 1 zu 1 nachvollziehen können. Die konnten uns dann Seiten nennen, wo sie sich aufgehalten haben, Influencerinnen, die sie dann besonders gut gefunden haben und die aber Ideale vermitteln, die quasi ein direkter Beginn der Erkrankung waren.
Und das hat sich während der Pandemie dann noch gesteigert, weil das Konsumverhalten dann gesteigert war? Oder was war da die Ursache?
Ja, also davon kann man ausgehen. Also es zeigen auch die Daten von den Kollegen aus Hamburg. Das Konsumverhalten ist enorm gestiegen während der Pandemie. Also insbesondere Social-Media-Portale, was man verstehen kann, man mit den Freunden ja in Kontakt sein möchte. Aber auch der Konsum.
Ist auch eine Zeit lang der einzige Kanal war, ne?
Also deswegen, ich möchte gar nicht Social-Media-Bashing machen. Ja. Also es hat immer gute, sogar sehr gute Seiten, aber eben auch gefährliche Seiten. Und die darf man aber auch nicht verleugnen. Und der Konsum von Streaming-Inhalten oder eben auch von Videoplattformen ist enorm gestiegen. Also wir merken das ja auch, wenn wir jetzt das Nutzerverhalten anschauen, was TikTok zum Beispiel betrifft, und dass dann einzelne Personen dort vielleicht ganz interessante und coole Sachen vermitteln können. Aber da gibt es eben auch Körperbilder, Essverhalten, Sportverhalten, was klar zur Erkrankung führt.
Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, bei den Jungen, da steht laut dieses Reports ADHS eher im Vordergrund. Sie waren da vorhin, als ich es gesagt habe, so ein bisschen skeptisch. Ja. Warum skeptisch?
Insofern, weil wir auch ziemlich gut verstanden haben über die vielen Jahre, dass die ADHS bei den Mädchen ein bisschen untergeht. Ja, weil Jungs dann manchmal ein bisschen expansiveres Verhalten haben, also schneller mal in Konflikt gehen, auch vielleicht mal schneller zuschlagen, sodass dann auch von außen her eher so der Druck entsteht, dass man dann mal nachguckt, was ist denn da eigentlich los. Bei Mädchen, die haben oft noch ein bisschen sozial verträgliches Verhalten und dann findet so eine Abklärung also weniger oft statt. Das merkt man dann oft, wenn die dann, Jungs werden so im Alter von 7 bis 8 in der Regel vorgestellt, bei Mädchen haben das durchaus, dass die mit 15, 16 erst Vorstellung haben, weil die einfach tatsächlich sich sozial nochmal ein bisschen besser anpassen und dadurch sozusagen der Leidensdruck deiner Vorstellung niedrig ist. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend, ob tatsächlich die ADHS jetzt bei Jungs gestiegen ist, zumal die ADHS ja auch eine sehr starke genetische Variante hat. Was aber definitiv gestiegen ist, ist die Bereitschaft für eher aggressives Verhalten. Und das führen wir in der Diskussion auch oft darauf zurück, dass Sozialerfahrungen während der Pandemie anders gelaufen sind, vielleicht auch ausgeblieben sind und dass dann zum Beispiel im Konfliktverhalten jetzt Dinge nicht mehr so abgerufen werden können, weil die gar nicht eingeübt sind. Das hören wir oft aus den Grundschulen auch.
Es erlaubt ja auch Rückschlüsse darauf, dass dann doch außerhalb des Elternhauses viel soziale Prägung stattfindet und auch stattfinden muss. Ja. Also es auch nicht gut ist, wenn man nur zu Hause ist.
Absolut. Und das ist auch ein Punkt. Wir sind in Tübingen Teil des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit und da gibt es eine spezielle Plattform, die sich um Jugendliche kümmert, um Kinder, Youth Mental Health Plattform. Und hier haben wir ganz klar den Lebensraum Schule auch nochmal identifiziert, den man einfach nochmal stärken muss, um dort die soziale Entwicklung und damit auch die psychische Gesundheit von Kindern nochmal zu stärken.
Wenn wir über die Wahrnehmung von psychischen Erkrankungen sprechen, also am ADHS kann man es, also am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kann man ja ganz gut vielleicht festmachen. Sie sagen, das wurde jetzt einfach bei Jungs, wird das einfach mehr gesehen als bei Mädchen. Haben wir generell nach der Pandemie, sind da wirklich die Fälle angestiegen oder haben wir unser Bewusstsein für psychische Erkrankungen geschärft, weil es jetzt eben dieses Ereignis gab, dieses Einschneidende?
Ja, dazu kann man sagen, also dass das Bewusstsein dafür geschärft wurde, bei all dem Schrecklichen, was die Pandemie gebracht hat, gemacht hat, das ist etwas, was wahrscheinlich für die Kinder im langen Lauf eher was Gutes ist, weil man jetzt mehr bereit ist hinzugucken und auch mehr bereit ist, sich darüber Gedanken zu machen, ob eine Schwierigkeit auch tatsächlich vielleicht eine Erkrankung sein kann. Das Bewusstsein ist sicher gestiegen und auch die öffentliche Debatte hat hier einen guten Teil geleistet, auch der Podcast heute wird dazu beitragen. Aber ich muss auch sagen, zum Beispiel der Anstieg, das erklärt es nicht alleine die Inanspruchnahme, denn wir hatten zwischendurch enorme Anstiege von Notfallversorgungszahlen. Und da muss man dann einfach argumentieren, das sind Kinder und Jugendliche in akuten Krisen und die kommen nicht zu uns, weil jemand das gesehen hat, weil wirklich akute Eigengefährdung besteht. Das bedeutet schon auch, dass beides angestiegen ist. Also die Awareness ist besser geworden, aber auch die Grunderkrankungen, die Belastungen sind tatsächlich stärker geworden.
Was hören Sie denn von den Eltern zum Beispiel? Also es sind ja die Eltern, die ihre Kinder bringen, die die Initiative auch oft ergreifen, die Kinder zu ihnen zu bringen, die mit ihren Kindern mitleiden und natürlich, oder so stelle ich es mir zumindest vor, auch Teil der Therapie sein müssen. Was hören Sie von denen? Wie haben die diese Jahre erlebt und mit welchen Sorgen kommen die inzwischen zu Ihnen?
Also sehr schwierig. Also wir haben die Zeit, insbesondere der Lockdowns, klar, das war auch sehr medial begleitet, als enorm belastend erlebt. Und es ist schon auch festzustellen, dass die Familienressourcen vielleicht erschöpfter sind als früher. Einfach weil auch die Erwachsenen durch die Pandemie einen Preis bezahlt haben. Das ist auch ein Beispiel, ein Mental Health Survey vom RKI, Erwachsene betreffend, hat über die Jahre untersucht, zum Beispiel, wie fühlen sie sich depressiv? Und da haben 21 ungefähr, haben ca. 10-11% der Erwachsenen und Deutschen das bejaht. Mittlerweile sind es über 20%, die das bejahen. Das bedeutet auch, die Ressourcen der Erwachsenen sind erschöpft und viele dieser Erwachsenen sind ja auch Eltern. Und das bedeutet auch, wenn ich belastete Eltern habe, dann können die natürlich nicht im vollen Umfang über all die ihre Ressourcen verfügen, um für die Kinder gut da zu sein, sondern haben vielleicht auch eigene Themen, die sie erstmal auch noch für sich klären müssen. Mhm. Und das erzählen schon die Eltern ganz klar, wenn sie zu uns kommen. Also dass sie wirklich oft sehr am Rande sind und Unterstützung brauchen.
Mhm. Also Überforderungen, zum Beispiel Lockdowns, Homeschooling, die Eltern sind überfordert, das wiederum strahlt zurück auf die Kinder. Das Leiden der Kinder strahlt zurück auf die Eltern, wenn wir jetzt nochmal die soziale Komponente dazu nehmen, vielleicht beengte Verhältnisse, Wohnverhältnisse und so weiter dazu kamen. Also das ist im Grunde genommen dann ein Kreislauf, der sich auftut.
Ja, und wo unbedingt auch ein Stopp sein muss. Es gab da viele gute Initiativen auch im Land, also wo man dann nochmal Programme aufgelegt hat, auch jetzt im schulischen Kontext betreffend, aber auch Unterstützung für die Familien. Muss trotzdem aber auch feststellen, dann dürfen wir alle noch weiterdenken. Auch die Gesundheitspolitik darf hier nochmal weiterdenken, welche Unterstützung diese Familiensysteme kriegen können.
Solche psychischen Erkrankungen, die jetzt bei Kindern und Jugendlichen gehäuft nach so einer Pandemie wie jetzt nach der Corona-Pandemie auftreten. Also Sie sehen es ja bei sich immer noch. Es ist immer noch rappelvoll in Tübingen. Wie lange hält denn so eine Welle an? Also rechnen Sie damit, dass es irgendwann dann wieder weniger wird? Weil Sie haben ja vorhin schon mal angesprochen, das strahlt im Grunde genommen aufs ganze Leben aus.
Also wo wir ganz froh sind, eine in diesem Sinne positive Entwicklung zu verzeichnen, sind die Notaufnahmen. Da haben wir im letzten Herbst zum ersten Mal seit einigen Jahren einen leichten Rückgang verzeichnen können in Tübingen. Das haben auch viele Kollegen, mit denen man sich unterhält, auch so wahrgenommen, dass man da wieder in etwas weniger dramatische Zustände kommt, trotzdem noch sehr viele Notaufnahmen da sind. Wo wir keine Entlastung sehen, ist in der Regelversorgung.
Also bei Ihnen, in der Ambulanz?
Ambulanz.
Wir haben ja alles, ne?
Genau, wir haben alles. Wir haben auch die Krisenstationen, aber auch die normalen Stationen. Die normalen Stationen, Tageskliniken, das sind total ausgelastet und auch angefragt. Die Hoffnung ist, dass wir dadurch, dass wir uns in den verschiedenen Lebensbereichen Gedanken machen, wie wir Kinder stabilisieren, die Resilienz auch nochmal stärken können, dass wir da über die nächsten Jahre hinweg eine Stabilisierung erreichen können, vielleicht auch wieder eine Abnahme dieser doch sehr besorgniserregenden Zahlen erreichen können. Das bedarf aber tatsächlich großer Anstrengungen. Und zwar nicht nur eines Systems, des Gesundheitssystems, dass man sagen, Plätze müssen verfügbar sein, sondern eben auch schulischer Bereich, über den haben wir schon viel gesprochen, mhm, aber auch zum Beispiel im Bereich Jugendhilfe, die Familienunterstützung anbietet, sodass dann hier Situationen besser werden.
Das sind wir jetzt bei der Struktur. Mhm. Eine Sache noch kurz, also Sie haben ja gerade erzählt, die richtige Notaufnahme, also diese ganz akuten Krisen, das wird jetzt langsam weniger oder ist weniger geworden?
Aktuell haben wir jetzt, sagen wir mal, ein Niveau erreicht, wie wir es ungefähr bei Beginn der Pandemie hatten. Genau, es ist immer noch viel, muss man klar sagen. Mhm. Aber es ist nicht mehr, also es ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.
Mhm. Und wenn ich jetzt mir aber überlege, also ich stelle fest, mein Kind hat ein Problem oder ich vermute, mein Kind hat ein Problem. Mhm. Ich möchte es abklären lassen, ich rufe bei Ihnen an und dann kriege ich einen Termin in einem Jahr. Mhm. In diesem Jahr mache ich mir ja Sorgen, ich beobachte vielleicht auch etwas mehr als sonst. Das ist ja für die Eltern und für die Kinder eine unheimliche Belastung. Klar. Das ist doch ein Problem.
Absolut. Und das ist auch ein Problem, das man vielleicht auch mit neuen Versorgungsformen gut adressieren kann. Auch hier im Beispiel die telemedizinischen Zugänge können hier eine Unterstützung sein. Wir haben im Sozialministerium hier ein Projekt, auch wo wir in die Erstanlaufstelle für Familien, nämlich die Kinderarztpraxen, auch telemedizinische Fachberatung einspiegeln.
Also Sie machen dann eine Videosprechstunde?
Richtig. Also wir ordnen dann, also wir diskutieren mit dem Kollegen, ob das Verhalten jetzt eher bei den Kinderpsychiatern oder Psychologen gut aufgehoben ist oder ob es vielleicht eher bei einer Erziehungsberatungsstelle die richtige Anlaufstelle ist, sodass dann auch von Anfang an der richtige Weg gebahnt ist und nicht eine Schleife gegangen werden muss, was ja auch wieder dafür sorgt, dass dann Termine gefüllt werden. Mhm. Und da muss ich sagen, das läuft jetzt seit 2 Jahren, ist ein super Projekt, auch hohe Zufriedenheit und ich glaube, solche Ansätze brauchen wir noch mehr, wo wir uns besser noch vernetzen in Gesundheitsstrukturen, aber auch zum Beispiel Erziehungsberatungsstellen und die Hilfe, die die Familien, die Kinder brauchen, viel frühzeitiger adressieren können.
Ja. Jetzt ist es ja so, das sind alles Dinge, die werden vielleicht in Zukunft dann etwas mehr da sein. Im Augenblick spielen die wahrscheinlich noch nicht so eine übergeordnete Rolle, sondern die Leute kommen zu Ihnen in die Ambulanz, rennen Ihnen geradezu die Türen ein. Die kommen ja nicht nur aus der Region, also die kommen ja nicht nur aus Tübingen und Umgebung, sondern auch von weiter her. Warum ist so eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Ambulanz, wie Sie sie in Tübingen haben, warum ist die so gefragt?
Also wir sind natürlich Kernversorger. In Baden-Württemberg ist immer so angelegt, dass jede KJP ein eigenes Versorgungsgebiet hat. Bei uns sind es die KJP, also Tübingen und Reutlingen. Mhm. Und primär sind wir für die Versorgung dieser Gebiete zuständig. Das heißt schon auch, dass wir primär auch Kinder, Jugendliche und Familien aus dem Bereich versorgen. Wir haben Spezialsprechstunden. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass es eine Spezialsprechstunde gibt mit sehr langen Wartezeiten. Das betrifft Autismus-Spektrum-Störungen. Wir haben auch zur Anorexia nervosa eine Spezialsprechstunde, also Magersucht. Zu An- und Zwangsstörungen auch. Und das ist, wo wir sehr überregionale Anfragen erleben. Auch weil es halt eine Spezialisierung auch in dem Bereich gibt und komplexe Fälle da auch wirklich gut eingeschätzt werden können. Trotzdem glaube ich auch, dass alle Ambulanzen im Land, also in Baden-Württemberg, extrem ausgelastet sind.
Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich glaube hier in Stuttgart gibt es auch einen sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel für Kinder und Jugendliche, den wird es auch anderswo geben. Wenn ich jetzt aber in Heilbronn bin und ich bekomme mal die Zahlen vielleicht dazu, es gab eine Umfrage aus dem letzten November, Psychotherapeutenkammer Hamburg war das in dem Fall, aber lässt sich sicherlich auch anwenden auf andere Gebiete, da hat die Nachfrage nach Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen um rund ein Drittel zugenommen, bisschen mehr sogar, gegenüber 2022. Mhm. Und die Wartezeiten für Kinder und Jugendliche, die haben sich bis auf rund 25 Wochen ungefähr verdoppelt. Mhm. Wenn ich jetzt in Heilbronn bin und ich kriege da keinen Termin, dann rufe ich halt in Tübingen an. Also und dann kommuniziert es ja bei Ihnen noch mehr.
Ja, und tatsächlich können wir natürlich nicht das ganze Land versorgen. Und das ist was, wo wir dann ein integriertes Konzept brauchen. Das Land hat ja reagiert. Wir haben ja auch von den Seiten der Kinder-Jugendpsychiater ans Sozialministerium nochmal auch appelliert, sich der Situation anzunehmen. Das Land hat ja reagiert. Es gab eine Taskforce, die ins Leben gerufen wurde. Und es gab einen Zuwachs auch von Behandlungsplätzen und auch Neuerungen, die im ambulanten Bereich dazu helfen, dass mehr Therapie zur Verfügung gestellt werden kann. Trotzdem reicht es nicht. Also das ist, muss man sagen, also trotzdem glaube ich auch, dass diese Nutzung von neuen Möglichkeiten, eben zum Beispiel telemedizinischen Bereichen, hier eine Rolle spielen wird und wir werden auch zukünftig noch ja, vielleicht im Bereich der DIGAs, der digitalen Gesundheitsanwendungen, auch hier nochmal eine Unterstützung erfahren können. Aktuell, wenn man jetzt aktuell auf der Suche nach einem Platz ist, ja, muss man tatsächlich auch oft mehrere Stellen anrufen und dann dort sich vorstellen, wo man am schnellsten Platz kriegt.
Sie sprechen es an, digitale Anwendungen, das sind ja, sag ich mal, medizinische Anwendungen, mhm, die eine Zulassung auch brauchen, damit, ja, man sie anwenden kann. Ja. Wie hilfreich sind die dann in so einem Fall? Also, ja, gibt es da schon hoffnungsvolle, sag ich mal, ja, Applikationen, die vielleicht auch bald schon verwendbar sind?
Also, für den Erwachsenenbereich gibt es da gute Daten dazu. Also gibt es Apps, ja, die auch verschrieben werden können, zu denen auch Daten da sind, zum Beispiel im Bereich Depressionen, dass es manchen Menschen durchaus hilft. Mhm. Ja, und nicht alleine, das möchte ich nicht behaupten, sondern es ist ein zusammen eben mit einem psychotherapeutischen Angebot, aber vielleicht ist dann die Therapie vielleicht, muss dann gar nicht so lange sein, oder die Termine können ein bisschen ausgedünnt werden, weil man es zusammen mit der App dann auch schafft.
Aber es kommt immer zusätzlich. Also es ist also jetzt nicht, mein Kind hat ein Problem und dann sagen sie, ja, nehmen Sie diese App und dann...
Nee, das sind wir noch lange nicht. Und ich habe vorhin von Erwachsenen gesprochen. Ja. Also für Kinder und Jugendliche gibt es keinen Wirknachweis, muss man so sagen. Also da gibt es zwar sehr viele Apps, die auf dem Markt verfügbar sind, aber es gibt noch keinen Wirknachweis. Und ich bin da ganz klar der Meinung, dass eine Gesundheitsintervention, was eine App ja auch ist, sein kann und ist in dem Fall, dass die sowohl auf Wirkung als auch auf Nebenwirkung geprüft werden muss. Denn jede Intervention generell in der Medizin kann beides verursachen. Und wir haben das ja sehr gut gelernt bei den Medikamenten, dass man einen Wirknachweis braucht.
An die habe ich auch gerade gedacht, ja. Um genauso wie bei Medikamenten muss man es auch bei den Apps machen.
Und so muss man es, so fordern wir das auch, dass man es bei den Apps machen muss. Ja. Der Bund hat dann ein bisschen weicheren Weg gewählt. Also die Studien können nachgeweicht werden sozusagen und auch die Nebenwirkungsspektren können im Nachgang untersucht werden. Bin ich persönlich kein Freund von, also muss ich klar sagen, und führt auch dazu, dass ich selbst noch keine einzige Gesundheitsanwendung für Kinder und Jugendliche verschrieben habe.
Ich habe Ihre Skepsis da jetzt auch schon rausgehört. Diesbezüglich, jetzt fordern Teile der Politik, in dem Fall ist es die Linke, die Angebote für Therapien niedrigschwelliger zu gestalten, zum Beispiel in Form von Gruppentherapien. Finden Sie das sinnvoll?
Ja, Gruppentherapien haben durchaus ihre Berechtigung. Also ich denke, die Angebote kann man noch erweitern. Das muss man aber auch dazu sagen, dass es je nach Therapieform und Therapieart unterschiedlichen Raum gibt für Gruppentherapien. Ich denke, dass im Bereich der Gruppentherapie noch einiges zu holen ist. Also der Ansatz ist nicht verkehrt. Es ist aber wie immer nicht eine Alleinlösungsansatz, aber kann dazu helfen, dass Kinder auch schneller in eine Versorgungsform kommen.
Man spricht ja auch immer wieder vom Fachkräftemangel. Mhm. Wie ist das bei Ihnen in Tübingen? Ja. Also könnten Sie auch mehr Leute gebrauchen?
Also wir haben insgesamt im Land, in Baden-Württemberg, aber in Deutschland zeichnet sich ein Fachkräftemangel auch im Bereich der psychischen Gesundheit und auch in KRP ab. In Tübingen haben wir den Umstand, dass wir durchaus auch noch mehr Mitarbeitende an Bord holen können. Das ist durchaus so. Sind, glaube ich, aber trotzdem noch gut aufgestellt. Da spielen regionale Faktoren einfach eine Rolle, wo die Menschen sich entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
Ja.
Ja, aber insgesamt auch gesundheitspolitisch ist ein Augenmerk darauf zu lenken, dass mehr Menschen bereit sind, in gesundheitsbezogene Berufe zu gehen. Gibt es ja lange Diskussionen in allen Bereichen dazu. Ich bin der Meinung, da braucht es auch noch mehr Aktionen, dass Menschen sich dafür entscheiden.
Aber die Leute wachsen ja auch nicht auf Bäumen, also die, ja, muss man ja irgendwie ausbilden auch, also die sind ja einfach gar nicht da. Das ist das Problem wahrscheinlich, ne?
Ja, also es ist, und viele gehen aber auch aus dem Beruf raus, jetzt in unserem Bereich weniger, weil tatsächlich die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen sehr viel zurückgibt auch und sehr viel, also auch einfach Freude machen kann in der täglichen Arbeit. Aber wenn man generell über die Pflegesituation nachdenkt, da gehen ja viele aus den Pflegeberufen raus in andere Tätigkeiten rein. Und da diesen Drain zu stoppen, glaube ich, ist die Politik schon auch nochmal gefordert, dass sie da die Arbeitsbedingungen nochmal überlegt.
Ist das nicht auch belastend, also wenn Sie da jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die wirklich große Probleme haben, die leiden, wenn man das sieht, wenn man das miterlebt, auch wie die Eltern mitleiden, wie vielleicht dann auch Einblicke man bekommt in sozial prekäre Verhältnisse, schwierige Familienverhältnisse, Sie sehen da ja sicherlich alles. Was sehen Sie da so Tag für Tag und wie belastend ist das?
Also es ist genau, wie Sie sagen. Also wir haben das Privileg, wenn wir mit den Eltern und mit den Kindern arbeiten dürfen, tatsächlich recht tief in die Familien reinschauen zu dürfen und dann auch klar Inhalte auch sehen, wo wir die abgelaufen sind, wo man im Nachgang bewertet, ja, müsste, wäre anders günstiger gewesen vielleicht. Und die auch durchaus für einen persönlichen Belastungsfaktor sein kann. Wir kümmern uns aber sehr darum und schauen auch, wenn man merkt selber, dass ihm das schwerfällt, dass man Dinge nicht gut verorten kann, haben wir ein sehr gutes Supervisionssystem, sodass dann auch Mitarbeiter auch selber, dass man da einfach einen guten Umgang damit finden kann. Und ich möchte aber auch betonen, bei all den Problemen, mit denen man beschäftigt ist, es ist wirklich eine tolle Arbeit, weil man oftmals aus vielleicht prekären Situationen startend dann in eine sehr gute Situation zusammen mit den Kindern und auch den Familien kommen kann. Und auch merkt, wie es den Kindern besser geht, wie es den Familien besser geht. Und das meinte ich vorhin mit dem, was dann zurückkommt, weil man dann einfach auch wirklich merkt, dass man was bewirken darf.
Positiver Verlauf. Ja. Haben Sie da vielleicht mal ein Beispiel, was Sie uns erzählen können? Vielleicht so aus den letzten Jahren, so eine Geschichte, sagen wir mal, klassische Geschichte oder eine, die sich häufig wiederholt?
Also, wir hatten jetzt viel über Magersucht auch gesprochen. Das ist ja eine Erkrankung, die Betroffenen sehr schwer auch von eigenen emotionalen Empfinden her einbindet und belastet. Auch die Familien, die Eltern, die zusehen müssen, dass die Kinder jeden Tag weniger werden. Und egal, was man macht, kann man eigentlich da ein wenig Einfluss nehmen, zumindest in vielen Situationen, die wir kennenlernen. Ja. Und da ist es schon so, dass wir da über einen Lauf hinweg in der Arbeit mit den Kindern, Jugendlichen dann auch so ein erstmal krankes Bewusstsein herstellen, sodass dann auch die Erkrankung überhaupt als solche anerkannt wird, dass dann auch eine Gewichtszunahme erreicht werden kann, obwohl die erstmal schwer ist. Aber man merkt dann auch, dass die Lebensfreude zurückkommt. Also zum Beispiel bei einem 10-jährigen Patienten, Mädchen, was wir hatten, das ist ein sehr junges Alter, die ganz, ganz nette Patientin, Familie auch, sehr bemüht um die auch Tochter, wo am Anfang auch viele Konflikte da waren, ums Essen, sehr verfahrene Situation und auch die Stimmung bei allen Beteiligten sehr schlecht war, wo man dann über die zweite Behandlung dann merkt, wie viel Potenzial da ist, dass dann auch wirklich Ressourcen wieder eine Rolle spielen. Lebensfreude entsteht bei den Mädchen, aber auch bei den Erwachsenen und dass die dann auch wieder mehr Zugänge miteinander haben können und wirklich auch als Familie Dinge wieder gemeinsam genießen können. Etwas, was die vorher gar nicht mehr konnten. Ja. Und das sind schöne Verläufe, die dann auch ja einfach Mut machen und Hoffnung machen und auch zeigen, dass es sich sehr wert ist, sich für die Kinder und Jugendlichen und für die Familien einzusetzen.
Wie setzen Sie da an? Also wenn Sie so ein 10-jähriges Mädchen haben beispielsweise mit Essstörungen, da muss man sich wahrscheinlich erstmal ganz viel Zeit nehmen.
Ja, exakt.
Und reinfühlen.
Exakt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass das auch einer der Gründe war, warum ich mich für dieses Fach entschieden habe. Ich durfte kennenlernen, dass man eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ja nicht nur diese Einblicke haben sollte, sondern auch tatsächlich die Zeit dafür kriegt. In der täglichen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und so, wie Sie sagen, es ist nicht so, dass man dann nach 2 Tagen einen fertigen Therapieplan hinlegt und sagt mal, jetzt mach mal, sondern dass man es zusammen erarbeitet, sondern zusammen auch in den persönlichen Kontakt treten darf, zusammen auch, und dass man da auch ein sehr holistisches, also ein sehr umfassendes Bild von den Kindern und Jugendlichen gewinnen darf, auch der Familien, und da auch die Familiensysteme mit einbeziehen darf. Da braucht man Zeit für. Und klar wünschen wir uns immer noch mehr Zeit, aber ich glaube, wir sind schon eines der Fächer, die da auch gerade dafür viele Möglichkeiten haben.
Wie ist das eigentlich mit den Kindern? Also gehen die da freiwillig mit oder müssen die von den Eltern da erst mit viel Engelszungen überzeugt werden? Was sehen Sie da?
Also ich glaube, dass die meisten Kinder erstmal nicht gerne in der Klinik sind, ja, und auch nicht so unbedingt gern zum Doktor gehen. Das ist in der Pädiatrie so, das ist auch bei uns so. Wir haben aber immer zum Ziel und immer, dass wir mit den Kindern zusammen dann so ein Arbeitsbündnis erarbeiten. Das nennt sich therapeutisches Bündnis. Auch das hat auch viel damit zu tun, wie man auf die Kinder eingehen kann und wie man sie abholt und dass man dann da auch die Kinder sozusagen mit ins therapeutische Boot bringt, auch zuhört, was die Kinder auch gerne hätten, was sich verändert und vielleicht diese Ziele auch nochmal aufgreift und zusammen dann Wege arbeitet, dass man da Probleme, die die Umwelt sieht, aber die Probleme, die auch die Kinder sehen, irgendwie zusammenbringt. Das ist die therapeutische Arbeit und Sie haben es auch schon vorher gesagt, wir arbeiten auch mit den Eltern viel. Und so diese Einsichtsfähigkeit, dass es ein Problem gibt, das haben die Eltern natürlicherweise häufiger zunächst mal als die Kinder und Jugendlichen. Aber die Probleme nehmen die schon sehr gut wahr. Es ist ziemlich klar, dass Kinder in anderen Worten und mit anderen Ausdrucksweisen, aber doch Probleme recht gut benennen.
Ja, es war ja auch mit der Pandemie eigentlich nicht zu Ende mit den Krisen. Also ich denke mal, so ein Krieg so nah vor der Haustür, das hat es ja vorher oder lange Zeit in Europa auch nicht gegeben. So eine Bedrohung, wie sie auch jetzt von vielen ganz, ganz stark empfunden wird durch den Klimawandel beispielsweise. Mhm. Und dann haben wir ja auch sonst im öffentlichen Diskurs eigentlich viel eher negative Schlagzeilen. Das kriegen ja die Kinder und Jugendlichen auch mit. Absolut, welchen Stellenwert hat das?
Ja, einen hohen. Also deswegen ist es auch sehr wichtig, auch wenn wir heute als Spezialthema natürlich die Pandemie und die Folgen haben, dass man die anderen Dinge nicht außer Acht lässt. Ich bin da sehr dankbar, dass Sie es ansprechen, denn wir haben eine ganze Latte von Belastungsfaktoren, die außergewöhnlich sind, schon für uns als Erwachsene. So wie Sie sagen, Krieg direkt vor der Tür, jetzt auch nochmal ein Krieg im Mittleren Osten, die Gefahr, dass der sich nochmal ausweitet, die Klimakrise gibt es nach wie vor. Es gibt Fluchtbewegungen, die von den Medien und auch von den Politikern sehr häufig auch durchaus negativ thematisiert werden. So gibt es eine ganze Legion eigentlich von Themen. Und wenn Sie Nachrichten hören, werden Sie sich manchmal schwer tun, eine gute Nachricht zu identifizieren. Mhm. Und das sind Lebensumstände, mit denen Jugendliche, die sich informieren und auch schon Kinder, wenn sie zum Beispiel Nachrichten mithören, beschäftigt sind. Und da braucht es dann auch die Eltern oder andere Erwachsenenbezugspersonen, die das dann mit den Kindern zusammen auch wieder einordnen versuchen. Ja, also das war während der Pandemie auch so, war immer der Aufruf auch an die Eltern, fragt die Kinder, wie geht's euch gerade? Gibt es was, wo ihr euch Sorgen macht? Kann man das mit euch anschauen? Und dann, dass man ins Gespräch kommt. Und auch das hat überhaupt nicht nachgelassen, auch die anderen Themen betreffend. Und die Themen sind näher geworden nochmal, auch durch die sozialen Medien, durch die Digitalität. Die Bilder werden schärfer, die werden unmittelbarer. Sie können Drohnen beobachten, wie sie ihr Werk verrichten. Mhm. Das sind Dinge, das sind wirklich Eindrücke, mit denen Jugendliche jetzt aufwachsen.
Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt, weil die Frage ist ja immer, ist das vergleichbar mit irgendwas, was es früher gab? Also es gab ja auch Kinder und Jugendliche während der Kuba-Krise 62, als die Welt am Rande eines Atomkriegs stand. Ja. Es gab Kinder und Jugendliche, als die RAF in Deutschland für Unruhe und terroristische Angriffe gesorgt hat. Die Liste könnte man noch fortführen. Genau. Ist das heute jetzt anders zu werten als damals?
Also da spreche ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht. Ich glaube ja. Also ich bin auch in der Kindheit aufgewachsen, wo die Sowjetunion noch existiert hat, wo die Diskussion war, gibt es jetzt Atomraketen in Deutschland, ja oder nein, die WAA +++. Also da gab es sehr viele Themen, die einen da auch sehr beunruhigt haben. Ich glaube, die Themen werden jetzt aber unmittelbarer. Einfach auch durch diese Erreichung und Auflösung der Schärfe auch von Eindrücken, die möglich ist, die aber auch an die Kinder und Jugendlichen herangebracht wird. Mhm. 96% der Jugendlichen in Baden-Württemberg haben ein Smartphone. Ja, das ist auf der einen Seite super.
Das ist eine ganze Menge
auch. Die können Wikipedia, ist schon länger so. Mhm. Die können Wikipedia super nachschlagen, aber die sehen natürlich auch Inhalte, die belastend sein können, bis hin zu schweren Gewalttaten, die auch verfügbar sind. Ja. Also diese Unmittelbarkeit, diese Nähe von Bedrohung, das ist eine neue, andere Qualität. Ich sage das jetzt aus meiner Sicht, als Kliniker, kann sie wissenschaftlich nicht zeigen und beweisen, aber ich nehme das klar so wahr.
Was ja definitiv, sage ich mal, exklusiv ist im negativen Sinne, ist diese Pandemie in der Form mit Schulschließungen, mit Lockdowns und so weiter. Das haben wir vorher nicht erlebt. Mhm. Wie würden Sie es jetzt bewerten im Nachhinein? Also wie würden Sie die Lockdowns und Schulschließungen mit Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen heute 2-3 Jahren Abstand bewerten?
Ja, also dem schicke ich voraus, ich bin ja Kinder- und Jugendpsychiater, kein Epidemiologe. Ich habe das von Anfang an in der Pandemie gesagt. Wenn ein Epidemiologe mir einen Ratschlag gibt, dann werde ich den befolgen, denn ich weiß es nicht besser.
Ja, aber das war damals. Ja, unter anderem, wir hätten ja mal nicht nur auf unsere Epidemiologen und Virologen hören sollen.
Das war damals so. Mhm, okay. Ja, das war damals so. Mhm. Und deswegen finde ich auch, ein Blick zurück muss man auch den Entscheidungsträgern gegenüber fair bleiben. Denn damals, finde ich, wurde abgewogen und es wurde versucht, der beste Weg zu gehen. So eine Situation gab es noch nie. Also ich will da niemanden verurteilen, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Klar ist aber auch, das Ganze hatte Folgen. Das wissen wir jetzt auch. Und diese Schulschließungen, also das war auch etwas, was unsere Kultusministerin dann auch in den Expertengesprächen dann nochmal gesagt hat, die gibt's nicht mehr. Also das ist wichtig. Wir haben gelernt, dass das für die Kinder ein sehr hoher Preis ist, aber so eine Gesamtauswirkung, was das Pandemiegeschehen betroffen hat, wäre das wahrscheinlich gar nicht so arg gewesen. Das wissen wir heute. Deswegen auch, wenn wir nach vorne gucken und gucken, wie kann man mit solchen Situationen vielleicht umgehen, das ist ein ganz wichtiger Aufruf, dass das wirklich bis zum Schluss vermieden werden sollte. Vielleicht noch ein anderer Themenbereich, den auch viele Kinder und viele erwachsene Familien angesprochen haben in den Gesprächen während der Pandemie, war diese hohe Unsicherheit. Und das ist nicht nur die Unsicherheit hinsichtlich der Erkrankung gewesen, sondern auch die Unsicherheit hinsichtlich der Maßnahmen. Montag geht die Schule auf, dann Sonntagabend, nee, geht doch nicht auf, Mittwoch ist sie jetzt doch wieder, dann muss die eine Klasse aber doch wieder zu Hause bleiben. Also das war eine Situation, mit der, wo man eigentlich gar nicht wusste, wie man dann ist. Und diese Unsicherheit im Management, also in diesem Krisenmanagement, das war nochmal eine extra Komponente gewesen. Und ich würde mir sehr wünschen, auch falls, hoffentlich nicht, aber falls es doch mal ähnliche Entscheidungen geben müsste aus irgendeinem Grund, dass dann ein sehr klares Krisenmanagement und für den Menschen nachvollziehbares Krisenmanagement existiert und dass dieser Unsicherheitsfaktor nicht mehr zum Tragen kommen muss.
Also es ist ja mittlerweile Konsens, dass die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die Bevölkerungsgruppe waren, die wahrscheinlich am stärksten unter den Maßnahmen gelitten hat. Und ich muss jetzt auch sagen, also wurden ja auch Bilder erzeugt, die sich auch eingebrannt haben. Wenn ich jetzt an abgesperrte Spielplätze denke, wo man damals schon dachte, muss das jetzt wirklich sein? Das hatte was von radioaktivem Fallout oder sowas. Ja. Und das sind ja so Bilder, die erinnern dann vielleicht an Tschernobyl oder so und brennen sich dann ziemlich ein. Wir haben gerade schon angefangen, in die Zukunft zu schauen. Also der Bundesverband für Kinder- und Jugendpsychotherapie, der hat eine unabhängige Aufarbeitung der Corona-Pandemie gefordert, insbesondere mit Fokus auf Kinder und Jugendliche und deren Belange, auch als Fahrplan für die Zukunft. Mhm. Jetzt mal aus Ihrer Sicht, was sollten wir bei der nächsten Pandemie anders, / besser machen?
Also das eine ist, das Krisenmanagement sollte aus meiner Sicht schon bestehen. Das beinhaltet alle Lebensbereiche, auch zum Beispiel wie Schulen dann reagieren, wenn Fernunterricht ist, sie ändern sich an die und die Chaos-Situationen, wo niemand gut mit umgehen konnte. Also Krisenmanagement wäre sehr wichtig. Und ich glaube, dass eben auch, falls jemals wieder so eine Pandemiesituation entstehen sollte, der Augenmerk auf die sozialen Belange der Kinder und Jugendlichen von Anfang an mit gestärkt wird. Wir hatten jetzt ja die Situation, dass wir eher im Nachgang diese sozialen Themen adressiert bekommen haben in den Schulen. Das müsste gleich von Anfang an offensiv mitbetrieben werden. Und Belastungen, wir haben ja oft so eine Kette von Ereignissen, die dann zu einer Belastung führen. Wenn man sich da nicht gut kümmert, kann es sein, dass die Belastung in der Erkrankung kippt. Ja, und manchmal wird am Anfang ein Gespräch oder zwei schon ausreichen. Später dann braucht man eine Therapie. Und da glaube ich, sind wir alle sehr dran, dass wir auch Belastungen frühzeitig erkennen wollen. Gibt es auch Forschungsbemühungen, auch auf Bundesebene dazu, wie das gelingt. Da kann uns wiederum die Digitalität sehr helfen, durch Abfragen auch im Alltag, sodass wir frühzeitig so ein Alarmsystem hätten, das fordert übrigens auch der Wissenschaftsrat, auch an Schulen, wo wir frühzeitig dann eine Intervention machen, die gar nicht unbedingt eine Full-Scale-Therapie sein muss, sondern wo einfach ein Bewahrungsgespräch manchmal schon den entscheidenden Faktor liefert.
Ja, aber sind wir da Ihrer Sicht?
Nein, das sind wir nicht. Und ich glaube, dass wir hier, und da stimme ich den Kollegen zu, dass vielleicht so eine Aufarbeitung, muss man überlegen, wofür ist eine Aufarbeitung gut? Ja, also ich habe mir nochmal gesagt, ich habe keinen Impetus, jemanden an Pranger zu stellen, sondern wir wollen einfach lernen und die Dinge besser machen. Wenn dafür eine Aufarbeitung gut ist, wunderbar. Aber ich glaube, wir wissen auch schon einiges mittlerweile, was Kinder brauchen können. Und wie immer hängt es oft an den Ressourcen, ja, die dann zur Verfügung gestellt werden. Wir haben jetzt Post-Covid-Syndrom. Unser Gesundheitsminister hat da ja nochmal verlautbaren lassen, dass er möchte, dass da mehr passiert für die Menschen, die nach einer Corona-Infektion oder vielleicht auch nach einer Impfung noch im Leiden sind. Ich glaube, solche Initiativen brauchen wir auch für so ein Monitoring und die von Kindern und Jugendlichen. Und das ist nicht unmöglich. Also die technischen Möglichkeiten liegen mehr oder weniger auf dem Tisch, das kann man sagen.
Es gibt ja eine Enquete-Kommission, hier in Baden-Württemberg zumindest. Bundesweit wurde das im Bundestag abgelehnt, sowas zu machen. Mhm. Hier in Baden-Württemberg gibt es die, da stehen die endgültigen Empfehlungen noch aus. Aber müsste da nicht so eine Art Expertenrat sitzen? Also alle diejenigen, die involviert waren, die Intensivmediziner, die Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, so wie Sie, oder Kinder- und Jugendpsychiater, dann auch natürlich die Epidemiologen wieder, die Politik, die Kommunalpolitik, Ehrenamt, Rotes Kreuz und so weiter, da können Sie viele aufzählen. Müssten die da nicht alle zusammensitzen und sagen, so, das ist jetzt unser Plan, wenn es nächste Mal kommt, dann machen wir das.
Völlig richtig. Also die Kommissionen sind ja in der Regel auch sehr multiprofessionell aufgestellt, was gut ist, aber völlig richtig. Und tatsächlich in einigen der Kommissionen, die so zwischendurch entstanden sind und auch wieder nicht mehr da sind. Mhm. Ja, in denen haben wir regelhaft Vertreter der psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche gefehlt. Muss man einfach klar sagen. Also da ist schon ein Appell, dass hier die Kinder- und Jugendgesundheit im Bereich der Psyche ebenfalls mit vertreten sein muss. Denn tatsächlich haben wir viele Erkenntnisse und haben da auch viel beizutragen.
Ja, gibt es schon also so erste Untersuchungen, wenn wir jetzt mal so auf Ihre Arbeit in der Zukunft schauen, aus denen Sie jetzt schon auch Erkenntnisse gewinnen können, die Ihre Arbeit jetzt auch beeinflussen? Also sag ich mal, was haben Sie in Ihrem Fach aus der Pandemie gelernt?
Was wir vielleicht noch mehr kondensiert haben als vorher, ist tatsächlich, dass wir in dem Lebensbereich Schule noch mehr frühe Erkennungssysteme einsteuern wollen. Und das bedeutet auch für uns im Forschungsbereich, dass wir uns dem Thema sehr widmen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Kollegin Frau Löchner, die in Tübingen explizit an so einem Frühwarnsystem auch arbeitet, im digitalen Bereich. Es gibt einige Kollegen, die hier unterwegs sind, auch Angebote für Mental Health an Schulen. Die Kollegen in Ulm haben ein EU-Projekt dazu. Ich glaube, dass die Pandemie das katalysiert hat, dass wir uns da nochmal auch mehr forschungsmäßig auf den Weg machen, dass wir auch die Förderung bekommen dafür, sodass dann auch solche Instrumente zur Verfügung stehen werden. Ansonsten sind wir immer nach der Welle. Ja, ja. Wir sind nie dann sonst vor der Welle. Wir arbeiten immer nach. Und das ist für die Kinder schlecht, das Leiden, was da entstanden ist, aber eben auch, sagen wir, von versorgungspolitischen Aspekt her schlecht, weil wir vorher mit ganz anderen Interventionen viel weiter gekommen wären.
Da sind wir wieder bei interdisziplinär, wenn Sie jetzt sagen, Früherkennungssysteme an den Schulen, das betrifft ja dann auch wieder Lehrerinnen und Lehrer, Schulpersonal. Wie sieht's aus bei Ihnen in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz? Ist die Motivation noch hoch? Weil Sie müssen ja immer noch ein sehr, sehr hohes Volumen bewältigen bei sich.
Also da bin ich wirklich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr dankbar. Die Motivation ist hoch nach wie vor. Man muss schon sagen, die Pandemie hat einen Preis gehabt. Also bei allen, die versucht haben, hier zu helfen, das kann man nicht leugnen. Also eine gewisse Erschöpfung ist wahrscheinlich da unvermeidlich. Trotzdem, und das ist auch wieder das Schöne in dem Fach, die Leute, die sich für das Fach entscheiden, die haben irgendwo eine Mission. Und das ist auch was einem über schwierige Zeiten hilft. Und ich bin den Leuten sehr dankbar, dass sie nach wie vor für die Kinder und Jugendlichen brennen und ihnen da Unterstützung geben wollen.
Geht das auch für Sie
persönlich? Ja, na, absolut.
Professor Renner, vielen Dank für Ihren Besuch und das spannende Gespräch. Wir werden da bestimmt in Kontakt bleiben und schauen, wie sich alles weiterentwickelt und einen genauen Blick haben auf unsere Kinder und unsere Jugendlichen.
Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne.
Ja, das war Professor Tobias Renner, Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in Tübingen, über die psychische Belastung unserer Kinder und Jugendlichen während der Pandemie. Was mich besonders überzeugt hat, ist ja, dass er zwar die Probleme klar benennt, aber auch klar macht, es macht keinen Sinn, jetzt auf Leuten rumzuhacken, zumindest nicht auf allen, sondern dass wir eine Aufarbeitung vor allem dafür brauchen, um Dinge in Zukunft besser zu machen. Da sind wir jetzt noch nicht, aber da müssen wir eben noch hin. Wir haben noch mehr Folgen für euch im Podcast Corona, was ist geblieben, wo wir gerade in Tübingen sind. In der Folge CureVac, Aufstieg und Fall eines Tübinger Biotech-Unternehmens, erzählen wir die dramatische Geschichte von CureVac mit den krassen Höhen und Tiefen der letzten Jahre. Diese und alle anderen Folgen findet ihr bei uns online im Netz und in der ARD Audiothek.
Corona, was ist geblieben? Ein Podcast des SWR. Konzept und Moderation Nabil Atassi. Sounddesign Marte Stoic. Grafik und Distribution Scarlett Messing. Redaktion im SWR Manuel Dörflinger und Carola Oldenkott. Alle Folgen jetzt anhören in der ARD Audiothek und auf swr1.de.